Techtelmechtel, der Mechpedel-Podcast.
Der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Ja, herzlich willkommen zum Cinematic Techtel Marvel Mechtel Podcast. mit mir, Luca Fontana, der Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Und dem Tomagoj Benančić.
Hallo.
Wie ihr gehört, ist der Phil heute nicht rum und das nutzen wir natürlich gerade zu unserem eigenen Vorteil aus. Wir machen Sachen, die der Phil niemals würde erlauben. Heute ist das ein reiner Marvel-Podcast. Nothing but Marvel, everything Marvel, Marvel goes.
es könnte daran liegen, dass sonst einfach nichts erwähnenswert passiert ist in der letzten Woche.
Ein bisschen tote Hose gewesen, darum haben wir gefunden, ja komm, wir machen jetzt. Das nächste Mal, wenn der Phil fehlt, werden wir wahrscheinlich einen Tom Cruise-Podcast machen.
Oder einen Pokémon-Podcast.
Oder einen Pokémon-Podcast. Und irgendwann mal werden wir noch darüber reden in einem Podcast, warum der Tom Hanks der mit Abstand beste Schauspieler ist, die Welt je gesehen hat. Und da gibt es auch absolut keine zwei Meinungen darüber. Aber heute bleiben wir noch bei Marvel. Wir haben drei Talking Points in den News. Reden wir darüber, was Marvel an der Comic-Con 2026 in Los Angeles Neues angekündigt hat. Im Big Screen reden wir natürlich über den neuen Brand New Day vom Spider-Man. Und in der Spielecke haben wir auch Marvel Token Fighting Souls, wo der Domi angespielt hat. Darum, ja, without further ado, wenn ich das noch finde, so, gehen wir in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Also Domi, erzähl uns, was hat Marvel präsentiert?
Oh mein Gott, ich hatte wirklich absolut gar keine Ahnung. Das Einzige, was ich gesehen habe, und ich weiß nicht einmal, ob das dann wirklich passiert ist, ist wieder mal die riesen Timeline, die sie präsentiert haben. Ah. Haben sie das gezeigt?
Nein.
Comic-Con, nicht.
Die ist fake, oder?
Das ist
oder?
Fake News gewesen. Okay.
Das ist Fake News Timeline.
Du siehst jetzt, wie ich wegen der Scheiß drauf hineingehauen habe. Und sonst habe ich absolut keine Ahnung, was passiert
ist. Also ist so mal, geil. Es
ich habe gesehen, dass der Dings, der Deadpool, wie heißt er?
Ja, der Ryan Reynolds.
Ja, genau. Ich verwechsle die Ryans immer mit Gosling und Reynolds.
Sie sind jetzt beide dabei. Es ist
ja,
jetzt
sind sogar beide dabei. Das macht es nicht einfach.
Aber er war ja auf dem Showfloor gewesen, verkleidet als Deadpool und hat Fotos gemacht mit Fans und so. Und das habe ich recht herzig gefunden, wie er das gemacht hat. Und er hat wirklich coole Freude gehabt, die Fans zu sehen an Comic-Con. Und das spüren die Begeisterung, die Leute haben für Marvel und im Speziellen auch Deadpool. Das habe ich cool gefunden. Und das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe von Comic-Con. Und eben die Fake News von Reddit wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ich weiss immer noch nicht, ob der Ryan Reynolds irgendwie den Leuten einmal gesagt hat, dass es er ist oder ob er es einfach genossen hat, dass er so anonym mit dem Deadpool-Kostüm rumlaufen kann und niemand weiss, wer er ist.
Ich glaube, er hat das schon nicht gesagt während dem Rumlaufen, hat einfach mit allen Fotos gemacht und so. Und nachher ist ja der grosse Reveal, er hat ja wirklich so, genau. Soll ich sagen, so ein bisschen so Denim. Jeansmäßige, so blau, so grau, irgendwie so etwas angehabt. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist, vielleicht auch auf Avengers Doomsday, ob dort etwas wird sein. Er hat ja da den Anzug gedreht, hat sich unter die Leute gemischt, Fotos gemacht, die haben eine riesen scheisse Freude gehabt. Er auch, hat immer gesagt, dass Deadpool überhaupt die Filme existiert, ist ja verdankt er genau den Leuten von der Comic-Con, weil die Geschichte ist ja, dass ursprünglich mal so ein, Proof-of-Concept-Videoclip, wo sie am Computer gerendert haben, ohne echte Schauspieler, einfach so eine Szene aus dem ersten Deadpool-Film, haben sie ja gerendert, um quasi so ein bisschen zeigen, Marvel, hey, look, so würde man so uns vorstellen, Deadpool-Film, es ist brutal, es ist R-rated, es wird geflucht, es werden Sexwitz gemacht, es ist völlig all over the place, aber es ist geil. Und bei den Marvel-Leuten, oder damals noch Fox, glaube ich sogar, hat man gesagt, ja, nein, das ist zu heftig, das können wir nicht bringen. Das ist, die Leute wollen das nicht. Und dann hat irgendjemand, niemand weiß wer.
Niemand weiß, was es war.
Niemand weiß, was es war. Wir wissen alle zwar, alle sagen, es war sicher der Ryan Reynolds, aber niemand weiß es. Bis heute ist das noch.
Und der gibt es auch nie zu.
Gibt es auch nie zu. Er macht immer Andeutung, aber gibt es nie zu. Aber auf jeden Fall hat irgendjemand das geleakt, genau während der Comic-Con. Und das ist so derart viral gegangen. Die Leute sind so krass auf das eingestiegen und haben gesagt, fucking hell, Fox, Marvel, wer auch immer, machen den Film, wir wollen den. Und wenn das nicht passiert, wenn der, ich sag mal, wirklich so der Hype von diesem gerenderten 8-Minuten-Video alleine nicht derart gross gewesen wäre, hätten die Studio Executives niemals gesagt, okay, komm, wir machen den Film. Die Leute wollen offensichtlich. Und genau das ist das, was der Ryan Reynolds immer sagt. Es ist den Menschen, den Fans zu verdanken. Er hat es nicht geschafft, die Studios zu überzeugen. Es sind die Fans, die es geschafft haben. Und so sind nachher Deadpool-Film entstanden. Ja, und das hat er ein bisschen zurückgeben, den Leuten an der Comic-Con, indem er sich unter sie gemischt hat, mit ihnen Fotos gemacht hat und nachher halt während der Marvel-Präsentation in der Halle Halle H, also das ist die Grosshalle in San Diego an der Comic-Con, hat er dann quasi, wenn die Fans dürfen dann ein Mikrofon von der Schnur bekommen und irgendeine Frage den Stars dürfen stellen, hat er sich natürlich da vordrängt und ist natürlich alles gestaged gewesen, aber hat er das Mikrofon bekommen und sich herausgestellt, ah, da ist tatsächlich der echte Ryan Reynolds unter dieser Haube. Und das haben die Leute natürlich dann mega gefeiert, vor allem die, die natürlich mit ihm noch vorher Fotos gemacht haben, gesagt, oh shit, das ist der echte Ryan Reynolds gewesen. Ja, und er hat dann so Andeutungen gemacht, er wäre eigentlich mega gern in Avengers Doomsday dabei und die Regisseure, die Russo-Brüder, haben gesagt, ja, wir haben den Film leider schon gedreht, aber mal schauen, vielleicht lässt sich ja noch ein bisschen etwas machen.
Für so einen Cameo-Auftritt oder so, haben sie doch gesagt.
Ja, genau. Für so einen
also ist er sicher dabei.
Ja.
After Credits oder so.
After Credit oder keine Ahnung. Eben, ich sage, vielleicht hat sein Anzug, der so grau ist und eben nicht rot, hat vielleicht irgendetwas damit zu tun. Und ich frage mich, ich wundere mich, wie sie das reinbringen wollen, weil Doomsday muss ja so einen wahnsinnigen, wie soll ich sagen, ist ja so einen ernsten Film, wo alles Doom und Gloom ist halt, oder? Und der Deadpool passt eigentlich überhaupt nicht in das rein, weil er ist ja der, der nachher sich über alles lustig macht, der weiss, dass das alles eh nur ein Comicfilm ist, dass nichts davon echt ist, dass es nicht wirklich existiert. Er ist sich ja selber bewusst, auch in den Comics wie im Film, dass er eine Comicfigur in einem Film ist und nicht wirklich existiert. Und wie würde das in Doomsday reinpassen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin mega gespannt, wie sie das machen werden. Das war eine News. Die andere News ist... betrifft eben den anderen, Ryan
Gosling.
Ja, genau, der Ryan Gosling. Unser alter Hoffotograf, der Tom, hat mal zu mir gesagt, als er mal Porträtfotos für mich gemacht hat, ich erinnere ihn irgendwie an Ryan Gosling. Okay. Sieht ein bisschen aus wie der Ryan
Gosling. Also an den aus Barbie? Oder, oder an den aus Project Hail Mary? Man weiß es nicht.
Ich sage den aus La La Land.
mit der falschen Jazzhand.
Genau. die grosse Ankündigung, der Ryan Gosling wird auch zum MCU dazukommen und dort den Ghost Rider spielen. Und das schon, finde ich, eine recht geile Ankündigung. Kennt ihr ein bisschen den Ghost Rider? Habt ihr schon von dem gehört?
Den Film habe ich mega gerne geschaut damals.
Der Nicolas Cage. Den habe ich auch geschaut, ja.
Comics kenne ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja, der Ghost Rider ist ich finde eine mega, mega faszinierende Figur. Ich finde viel mit dem Nicolas Cage, den ich ja dort gespielt habe, ich sage mal, die Lore selber haben es nicht schlecht abgeholt. Vielleicht von der Tonalität her ist es nicht so ganz akkurat, comic-akkurat, aber eigentlich so die Story selber ist nicht schlecht. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen für die, die den Ghost Rider gar nicht kennen oder ein bisschen interessiert sind, wie wirkt er eigentlich in den Comics, wer das ist. Der Ghost Rider ist quasi ein bisschen so ein übernatürlicher Racheengel in den Comics. Er ist ein kurz erklärt, er ist ein Mensch, der am Spirit of Vengeance gebunden wird und mit einem brennenden Schädel durch die Welt zieht, um die zu bestrafen, die anderen Leid zugefügt haben. Und genau dort ist halt ein bisschen so der grosse Unterschied zwischen dem Ghost Rider und den anderen Marvel-Helden, der Johnny Blaze, der Mensch hinter dem Ghost Rider. Er ist nicht wirklich ein Superheld im eigentlichen Sinn, sondern seine Storys sind viel näher so an Horror, Okkultismus, Dämonen und halt ein bisschen so packt mit dem Teufel-Stories. Oder so. Es ist nicht so die klassische Avengers-Abenteuer. Der Johnny Blaze selber, oder Ghost Rider, ist 1972 schon in den Marvel Spotlights No. 5 eingeführt worden. Als Motorrad-Stuntfahrer aus einer Familie von vielen Stunt-Leuten. Seine lieblichen Eltern sind aber tot. Er lebt bei seinem Adoptivvater, Crash Simpson. What a name. Einfach so.
Das ist der beste Name, den ich je gehört habe.
Crash Simpson. der Crash Simpson erkrankt an Krebs und der Johnny versucht verzweifelt, ihn irgendwie zu retten und wendet sich dafür an Teufel höchstpersönlich, an Mephisto. Und bietet ihm seine Seele an, damit der Crash sein Adoptivvater geheilt wird. Der Mephisto geht den Deal ein und haltet sich sogar dran. Der Adoptivvater wird geheilt, der Krebs verschwindet, nur stirbt der Crash halt dann kurz darauf runter in einem Motorradstand. Und so haben wir halt wieder das, was es so ist. Wenn du einen Pakt mit dem Teufel machst, der Teufel erfüllt seinen Vertrag, aber irgendwie bist du trotzdem gefickt. Und so will der Mephisto halt am Johnny seine Seele holen. Das verhindert dann am Johnny seine grosse Liebe, Roxanne Simpson. Sie ist Tochter vom Adoptivvater. Und das führt dann dazu, dass der Mephisto quasi aus Rache den Johnny halt, statt dass er seine Seele holt, tut er seine Seele am Dämon, wie heißt es jetzt schon wieder? Zarathos, am Dämon Zarathos binden. Das heisst, Spirit Zarathos. Der Zarathos ist ursprünglich wirklich eher ein Dämon gewesen, und nachher später in den Marvel Comics eben immer mehr ausgebaut wurde zu einer Art Spirit of Vengeance. Von dem her kommt auch der Ausdruck Spirit of Vengeance, zu so einem Racheengel. Quasi ist sogar zu einer Art himmlischen Vollstrecker geworden, so ein bisschen, ja, der Racheengel halt. Und er hat ihn damit er hat dann halt den Johnny mit ihm verbunden und so wird der Johnny zum Ghost Rider. Und das zentrale Motiv von der Ghost Rider Story sind halt immer Schuld und Vergeltung. Der Ghost Rider spürt Menschen und Wesen auf, die anderen Leid zugefügt haben. Und dabei ist er halt viel, viel brutaler als ein Spider-Man oder ein Captain America.
Kann man davon ausgehen, dass der Film in dem Fall einer von den dunkleren Marvel-Filmen wird sein?
Ich hoffe sogar, dass er R-rated wird. Das wäre so geil. Vor allem, wenn
was ist R-rated im Marvel-Universum?
R-rated heisst, bei uns wäre es FSK 16.
Was ist bisher alles?
Deadpool und Wolverine, offensichtlich. Ja. sonst glaube ich noch nichts im Marvel Cinematic Universe selber. Ich glaube, es ist eben. Bin gerade am Überlegen, habe ich ein
bisschen. So Punisher und so ist da noch.
Ja, vielleicht Serie, aber der Punisher-Serie.
Also Serie, ja.
Ich weiß nicht mal, ob Punisher-Serie, und die ist aber vorher auch auf Netflix gelaufen und eben nicht Teil vom MCU gewesen. Das heisst, bin mir jetzt nicht mal so sicher, ob es Deadpool und Wolverine nicht tatsächlich der erste R-rated Film innerhalb vom Marvel Cinematic Universe gewesen ist. Müsste ich mal recherchieren, aber zumindest.
Aber der würde sich auf jeden Fall gut
anbieten. Der würde sich sowas von anbieten, finde ich. Und weil. Er ist ein bisschen wie der Judge Dredd halt. Er ist halt wirklich so ein wandelndes Strafgericht und eine von seinen krassesten Fähigkeiten ist quasi der Bußenblick, nennt man das. Das heisst, der Ghost Rider zwingt seine Opfer und die Schuldigen dazu, das gesamte Leid zu erfahren, wo sie anderen Menschen zugefügt haben. Sprich, wenn jemand 100 Menschen gefoltert hat, dann zwingt der Ghost Rider den anderen dazu, den Schmerz von 100 gefolterten Menschen gleichzeitig zu spüren. Das ist völlig crazy. Das ist richtig etwas richtig Geiles.
Könnten wir den Ghost Rider mal irgendwie zum Infantino schicken oder so?
Oh!
That escalated quickly.
es gibt ein paar, die ihn abbekommen. Ja, und er hat halt sonst auch über eine übermenschliche Stärke, Willenskraft, Widerstandskraft, und dann natürlich das ganze Höllenfeuer, das ihn überkommt. Und was halt wirklich auch noch ist bei ihm, eben die Heldenfähigkeit, also der Johnny Blaze, das ist nicht eine Superheldenfähigkeit, die er hat mit dem Spirit of Vengeance. Es ist mehr ein Fluch, der ihn überkommt und wo hungrig ist nach eben das Einfordern von Schuld und Bussen und es will aus ihm ausbrechen. Es ist nicht etwas, das er aktiviert und deaktiviert at will, sondern es ist so etwas, das ihn überkommt und wo dann auch der Menschen ihm ein bisschen so verdrängt. Und der Spirit of Vengeance hat auch ein bisschen so eigene Ideen davon, wer schuldig ist und wer nicht und in welchem Ausmaß. Und das kommt natürlich dann immer wieder in Konflikt mit dem Johnny Blaze und so.
Das ist so ein bisschen Venom-mäßig, finde ich. Also, als ich hier zuerst mal Venom geschaut habe, hat es mich immer ein bisschen an Ghost Rider erinnert, der innere Konflikt, den du hast.
Voll. Mhm. Und Venom ist eigentlich, obwohl Venom sehr, sehr ein beliebter Film ist, vor allem der erste, ist, glaube ich, extrem gut angekommen bei den Leuten.
Der ist super.
Ist eigentlich mega schade, dass man den auch so auf FSK 12 abgestutzt hat, oder? Und der Venom selber dann irgendwie fast schon immer noch zu soft ist in diesem Film, oder? Es ist eigentlich auch so ein Film, der viel, viel brutaler und krasser könnte sein. Und ich hoffe, bei Ghost Rider werden sie das jetzt auch wirklich ein bisschen, pushen, die Grenzen. Dass es dann nicht so ist, so eben der Venom im Film wird behauptet, dass er krass und böse und alles ist, aber eigentlich ist er im halten sich
recht solid, ja. Hey, ich habe im Fall ein bisschen Angst, weil ich kenne den Ryan Gosling, der jetzt ja spielen darf.
Ja,
mehr
du so kennst ihn.
Ich kenne ihn mehr als so die anständigen Rollen, die herzigen Sachen, vielleicht noch so ein bisschen die Heldengeschichten. Und jetzt muss er ja eigentlich von seinem ganzen Spektrum irgendwie mal was mega Böses, Tragisches spielen. Irgend so. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann mir noch gar nicht so vorstellen als Bösewicht oder als der so als Racheengel dort die Gegend fährt.
vor allem seine böse, ein bisschen so die böse Version von ihm.
Genau,
oder ein bisschen
die kenne ich gar nicht. Darum das bin ich gespannt, wie er das macht.
Und wie kommt es unter den Fans an, allgemein, das Casting? Sind sie zuversichtlich?
Bin ich jetzt also, nicht...
ich kenne nur mega viele so Memes, wo sie sich darüber lustig machen. So, von wegen, weil er halt den Ken bei Barbie gespielt hat und so Sachen. Das, und eben La La Land mit so Musical-Sachen.
Vor allem das Lustige, die Memes, die ich kenne, sind, er hat den Ken gespielt und auch der, der im Marvel Universe, im Marvel Cinematic Universe, der Shang-Chi spielt, hat ja auch den Ken gespielt im Barbie-Movie. Es war ja sein Konkurrent.
Der Asian Ken, ja.
Genau. Und es gibt jetzt all die Memes an, hey, Ghost Rider Shang-Chi, dünnt Dr. Doom ablenken. Und dann siehst du halt ihre Tanzszene aus
Barbie. So,
aber ja,
so Sachen.
Nein, da bin ich auch extrem gespannt, wie das auch. Und der Regisseur ist übrigens der Jean-Louis, der auch Deadpool und Wolverine übrigens gemacht hat.
Sehr gut. Hoffentlich besteht also.
Genau, und er ist ja aktuell dran mit dem Ryan Gosling. Sorry, ich muss auch aufpassen, dass ich es nicht verwechsel. Mit dem Ryan Gosling hat er ja auch erst gerade Star Wars... oh Gott, wie heisst der Starship?
Starfighter,
also der nächste Star Wars-Film dreht. Die haben also erst gerade einen Film zusammen gedreht und sie haben immer gesagt, in den Drehpausen hat der Ryan Gosling und Jean-Louis haben ein bisschen so zusammen so ein bisschen Tagträumerei gemacht, so wie könnte ein Ghost Rider Film aussehen, weil der Ryan Gosling hat schon vor, es gibt ein Interview mit ihm, wo irgendwie 5-6 Jahre alt ist und er gesagt hat, wenn er könnte eine Comicfigur spielen, es wäre der Ghost Rider, er würde ihn gerne spielen. Ist für ihn schon ein langer Traum. Und als er mit dem Jean-Louis den Star Wars-Film zusammen gemacht hat, haben die so überlegt, wie könnte das sein, wie würde ihr Charakter, wie würden sie es machen und so. Und irgendwann mal ist einfach der Punkt gekommen, wo der Ryan Gosling gesagt hat, hey komm Bro, let's ride. Das ist so der Trademark-Spruch von Ghost Rider. Machen wir das. Und ja, so ist das Ganze ins Rollen gekommen. No pun intended. Ghost Rider soll 2028, glaube ich.
Erst
ins Kino kommen. Ja, geht noch so weit. Wir müssen halt Geld zuerst überhaupt mal, bis die Dreharbeit und alles überhaupt mal anfängt. Das sind halt schon die 2 Jahre, sind so das Übliche.
Das ist immerhin noch vor K-Pop Demon Hunters 2.
Das ist auch wieder so etwas. Das geht wieder viel zu lang. Haben wir das nicht im Podcast mal besprochen?
Ist
das
okay, ich kann noch 12 Mal schauen, bis dann.
Ja, bis Rie.
Dass es viel zu lange Pause zwischen den Staffeln gibt mittlerweile.
Und da kommt jetzt bei K-Pop genau das Gleiche. So, weißt du, müsstest die Welle jetzt reiten und es geht irgendwie 100
Jahre. Ja, aber
dann
ist dafür nachher schlecht und nachher ist es kacke und alle hassen es. Und so hast du wenigstens noch ein bisschen Zeit, um es qualitativ hochwertig zu machen. Das finde ich schon wertvoll. Und eben, man kann sich mega darauf freuen.
Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja.
Wenn dann aber die Leute noch halt rum sind, oder? Das ist schon eben das Problem.
Wenn die Leute daheim... rum sind, ja, lebt euch
nicht. Nein, das Thema ist ja, Netflix hat ja mal selber gesagt, anhand von Statistiken können sie sagen, dass die Viewership von einer ersten und einer zweiten Staffel extrem krass einbricht in letzter Zeit. Und das bei mega vielen Serien auch absolute Top-Serien, und wo sie denken, und das geht genau wieder das Thema, warum passiert das? Und teilweise vielleicht auch, weil einfach viel zu viel Zeit vergeht. Das ist eine erste Staffel von etwas, das mega cool ist und du wärst eigentlich mega gehyped für die zweite Staffel. Dann geht es aber irgendwie 3-4 Jahre, bis die zweite Staffel gekommen ist und dann bist du schon wieder völlig gedanklich irgendwo anders und sagst, die zweite Staffel, ich müsste mal weiter schauen und so, aber ich habe gerade 5000 andere Sachen und du bist einfach nicht mehr in dem Hype drin und ich befürchte bei K-Pop das Gleiche. Anyhow, es ist da geht es ja um Marvel.
Sorry, excuse für die Ausschweifung, da geht gar nicht an.
Alles gut. Wir haben ja noch dritte News von der Comic-Con, nämlich dass Black Panther 3 angekündigt wurde. Das war ein bisschen so ein One More Thing. Black Panther 3 soll kommen und soll einen neuen Charakter einführen. Nämlich gespielt von David Johnson und er spielt am Black Panther seinen Sohn und der soll ein bisschen so den Mantel übernehmen als neuer Black Panther. Keine Ahnung, was das jetzt mit Suri heisst oder für sie bedeutet, wo im Moment ja eigentlich den Mantel vom Black Panther hat im MCU. Aber ja, jetzt kommt halt der Sohn, der wird es wahrscheinlich übernehmen. David Johnson, den kennen wir, den Schauspieler kennen wir von Alien, oder kenne ich vor allem von Alien Romulus, wo er, wie hat er geheißen? Oh, das weiss ich jetzt nicht mehr, sorry. Irgendetwas mit A, er hat einen Charakter gespielt. Ich habe ihn mega gut gefunden, ich habe ihn eigentlich fast den besten gefunden im ganzen Film. Seine Story wollte ich aber nicht zu fest sagen, weil es so schwer Spoiler. Ich bin mega, mega gespannt auf die Rolle, wie er sie interpretieren wird. Ja, auch der Film soll 2028 erst erscheinen. Darum, ja, mal schauen, sind
aber
die
der
zwei...
letzte Black Panther ist schon länger her. Weißt du, 22 oder so?
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja. 22 oder 23. Der ist schon ein bisschen länger her. Genau. Ja.
Spannend.
Ja, das sind im Moment die einzigen zwei Filme, die wirklich konkret angekündigt sind. Also wir wissen schon, es wird mal einen X-Men-Film geben, Phase 6 oder 7. Es wird schon noch mehr Projekte geben. Aber ich glaube, gerade jetzt mit Doomsday und Secret Wars, wo ja zwei, die zwei Avengers-Filme sind, die auch so wie Infinity War und Endgame sind, oder so, wo ein so ein soft Reboot von Marvel soll es sein. Der Ryan, jetzt bin ich wieder bei Ryan, der Kevin Feige... Der Kevin Feige hat das ja als Reset bezeichnet, extra nicht als Reboot. Reboot würde heißen, wir fangen wieder bei Null an und alles, was vorher geholfen hat, gilt nicht mehr. Er sagt dem Reset, das heisst, die Story wird wahrscheinlich irgendetwas auslösen, verursachen, dass quasi was vorher passiert ist, nicht ungültig ist, aber wir sind dann wie in einem neuen Marvel Cinematic Universe, wo wir wieder die gleichen Figuren neu casten mit jüngeren Leuten, weil sie haben gemerkt, wahrscheinlich in den letzten paar Jahren, es ist nicht so einfach, neue Figuren einzuführen, die die Leute gerne haben. Die Leute hängen halt immer noch an Iron Man, an Captain America, an Thor.
Gibt es irgendwelche Major Figuren, die jetzt noch nicht verwurstelt wurden? Nein. Die Leute darauf warten nicht,
oder? Nein, es ist wirklich schon alles.
Alles drin, ja.
Alles, was X-Men, Spider-Man, Fantastic Four, eben die X-Men kommen jetzt neu dazu in das Universum. Das ist jetzt ein bisschen das, was man in Doomsday werden sieht. Fantastic Four sind neu eingeführt worden. Spider-Man geht es schon, Iron Man und so sind alle tot oder eben eigentlich aus dem Ding rausgeschrieben. Jetzt hat man es für Doomsday wieder gleich müssen alle reinschreiben, weil die Leute wollen sonst die Filme nicht schauen. Aber irgendeinen Weg muss Marvel ja finden, damit die Kuh weiterhin gemolken werden kann. Und ich glaube, sie haben festgestellt, hey, es ist wahrscheinlich einfacher, dass wir einen neuen Iron Man haben, einen neuen Captain America, einen neuen Thor mit neuen Gesichtern für ein neues, jüngeres Publikum, das dann wieder einen neuen Zyklus auslöst, als dass man versucht, neue Figuren einzuführen, wie die letzten fünf Jahre, wo irgendwie niemand so richtig Interesse hat.
Was haltest du von dieser Theorie? Ich habe gelesen, dass Marvel ja ein bisschen struggelt mit dem ganzen Multiversum-Zeug und dass es mega chaotisch war und dass es eben mit dem Reset, wenn das Multiversum-Zeug wie so ein bisschen dass das zerstört wird for ja. Any reasons und dass dann wieder nur so eine Timeline übrig bleibt und wahrscheinlich ist dann die Timeline mit den neuen Schauspielern whatever.
Hey, ich glaube nicht, dass unbedingt das Multiversum an sich etwas Schlechtes war, sondern einfach die schiere Menge an Content, wo nach dem Multiversum sagen, also nach Endgame. Es war halt genau in der Zeit, gewesen, wo auch Disney Plus gestartet ist. Und da hat man viel Content auch für Disney Plus produzieren, damit die Leute Disney Plus abonnieren. Da sind extrem viele Serien entstanden. Man hat auch Kinofilme einen nach dem anderen rausgeballert. Früher, wir haben ja mal da die Liste gemacht, wo wir gesehen haben, irgendwie in den 10 Jahren, Disney hat irgendwie in den 3 oder 4 Jahren nach Endgame mehr Content produziert als in den 10 Jahren vorher.
Ja, krass.
Allein mit Kinofilmen, oder? Es ist, es ist hure viel und dazu kommt eben noch die Problematik, die ich gerade gesagt habe, mit den Figuren, eigentlich die allerliebsten Figuren, die worum sich alles dreht hat oder wo ein bisschen so die Gravitas gehabt haben und das ganze Marvel Cinematic Universe dreht hat, die sind jetzt weg gewesen. Man hat wollen neue Figuren einfügen, die sind nicht so beliebt gewesen. Dazu noch die schiere Menge an Content, wo du wirklich das Gefühl hast, jetzt, ich habe die Übersicht nicht mehr, ich komme nicht mehr draus, ich muss jetzt Disney Plus abonnieren, ich muss diese reinschauen, wo mir gar nicht so richtig gefällt, damit ich nachher nicht rauskomme, was im nächsten Film passiert und so Zeugs. Ich glaube, das ist einfach too much gemacht oder zu viel gemacht worden und auch in dem ganzen Überschuss an Content wahrscheinlich auch zu wenig gute Geschichten erzählt worden, weil am Schluss eine gute Story wird die Leute immer wieder ins Kino bringen. Man hat es auch gesehen in dem ganzen Zeugs, No Way Home, Spider-Man No Way Home oder Guardians of the Galaxy Volume 3. Das sind extrem erfolgreiche Filme gewesen, die weit über 1 Milliarde oder mindestens über 1 Milliarde Dollar eingespielt haben. Also Marvel hat immer noch zwischendurch mal einen mega Erfolg auf die Leinwand gebracht, wenn es einfach mal eine geile Story war. Und wenn nicht, dann hat die Leute gesagt, ich muss jetzt nicht mehr jeden Brunst sehen von Marvel. Endgame war irgendwie auch so ein organischer Abschluss von dieser Epoche, von dieser 10 Jahre Superhelden-Epoche. Es hat sich wie so ein organischer Schluss angefühlt, zu sagen, okay, wir haben das jetzt gehabt, wir sind bereit für Neues, es muss nicht mehr unbedingt Marvel und Superhelden sein. Und was hat Marvel gemacht? Sie haben einfach noch mehr Content hinterher geschmissen. Mehr Content than ever. Und ich glaube, das sind so viele kleine Sachen, die halt einfach dazu beitragen haben, dass Marvel im Moment mega, mega viel von seiner Strahlkraft verloren hat, die sie früher hatten. Das ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich wird das auch nie mehr so kommen wie vorher, weil das ist einfach so eine einzigartige Epoche gewesen, wo auch im perfekten Moment gekommen ist, wo CGI 2008, 2009, CGI langsam auch auf einem Niveau gekommen ist, wo man hat können Superhelden inszenieren mit ihren Kräften, die man vorher nie hat können auf diesem Niveau machen und Welten machen und du hast das halt auch alles zum ersten Mal gesehen, die Held, jene Held, dann das mit dem zusammenhängenden Cinematic Universe, dass sie wie so zusammenhängt, das ist für das Kino auch irgendwie so neu gewesen. Plötzlich haben nachher alle anderen Franchises auch müssen irgendwie ein Cinematic oder wissen noch, der Dark Universe von Universal, wo sie wollen, all die Horrorfiguren wie
Dark Universe,
ja, die Mumie, der Werwolf, Mr. Jack, oder wie heißt er, Mr. Hyde und Dr. Jack.
Oh, aber da habe ich recht trashy in Erinnerung.
Ja, es ist alles sehr trashy. Ich glaube, Johnny Depp hätte da auch noch irgendeine Rolle spielen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, als was. Und so ist auch schon irgendwie auf einem. Jeder hat einfach wollen, das machen. Und irgendwie ist das auch, die Leute sind dem auch ein bisschen überdrüssig geworden. Und,
ja. Also einfach, man hätte ein bisschen zu viel wollen und muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen ruhiger wieder.
Ja,
wahrscheinlich
ja.
Haben sie darum schon so ein bisschen ihre Taktiken, wie sie das so ein bisschen abflachen lassen.
Absolut, absolut. Oder? Und, naja, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, glaube ich, wo weniger mehr ist einfach. Und wo es vielleicht auch neue Geschichten braucht für ein neues Publikum, wo wahrscheinlich nicht mehr wir werden sein. Genau. Ja, that's all about, ich glaube, mehr hat es nicht gegeben zu den News. Also, ja, schon,
also in dem Fall doch kein Deadpool mit Spider-Man.
Leider nicht.
Die Gerüchte immer.
Die Gerüchte so, das war so geil gewesen. Die Charts mit dieser Roadmap, wo irgendwie da 20 Filme angekündigt worden sind. Mit keine Ahnung. Also, ich habe schon gedacht, beim ersten Mal, wie es sieht, hure fake aus. Aber ja. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Jawohl, das hat der Jingle am Schluss gerade ein bisschen abdingselt. Naja. Spider-Man, Brand New Day. Ist jemand von euch schon schauen? Geht jemand schauen?
Ich habe es mega fest vor, aber ich habe jetzt nach deiner Review ein bisschen Angst davor.
Ah, was?
Aber ich gehe jetzt mit weniger Hoffnung drin, dass es ein mega krasser Film ist und dann kommt das gut. Mal, den muss ich mir schon noch geben.
Oh je, gerade so habe ich da gerade so fest Angst gemacht. Ja, Brand New Day ist der vierte Spider-Man-Film jetzt mit dem Tom Holland als Spider-Man. Das mal Regie geführt hat, wie heißt der, Daniel Cretton oder so, bis der, der eben auch schon Shang-Chi gemacht hat. Einer von den cooleren, neueren Marvel-Filmen, wie ich finde. Er ist zurückgekommen mit dem Auftrag, mit der Mission, Spider-Man wieder ein bisschen zu erden, wieder ein bisschen so mehr auf Street-Level zu bringen, weil Spider-Man ist zuletzt halt doch ein bisschen oft in Space gewesen, im Weltall.
Zu episch, hat, ja. Zu Spider-Man. Episch.
Hat ein bisschen viel mit dem ganzen Multiversum zu uns zu gehabt, mit MCU, mit Aliens, mit multiversale Wesen und so. Und das, der Auftrag da bei diesem Film war so, hey, wir wollen wieder ein eigenständigeren Spider-Man-Film, der sich um den Spider-Man und vor allem um den Peter Parker dreht. Und das merkt man im Film fest da. Ich habe den Film insgesamt, ich muss sagen, wo ich aus dem Saal gekommen bin, ich bin nicht overwhelmed, aber wie gesagt, ich bin nicht mega überbegeistert. Ich sehe im Moment viele Reaktionen im Internet, die total begeistert sind, sagen, der beste Spider-Man ever und so. Kann ich irgendwo durch nicht ganz verstehen, aber es ist auch kein jetzt schlechter Film, also überhaupt kein schlechter Film. Ich habe mir ja 4 von 5 Sternen gegeben, ich habe ihn super gefunden. Aber
nur weil du Supergirl auch weißt.
Ja, genau. Wir haben gestern besprochen. Ich habe zuerst nicht gedacht, ja, ich sage jetzt mal so vom Euphoriegrad wäre es bei mir jetzt eher ein 3 von 5. Wobei ich muss sagen, 3 von 5 finde ich jetzt, ist nicht eine Abstrafung. Viele Leute finden ja, 3 von 5 klingt nach Abstrafung. Ist
schon nicht schlecht, ja.
Ist eigentlich okay, oder?
Lustigerweise 3 von 5 finde ich klingt viel besser, als wenn man es hochrechnet auf eine 10er-Skala, wo nachher ja 6 von 10 wäre. Ich finde 6 von 10 ja, das ist viel schlimmer als 3 von 5. Irgendwie.
6 von 10? Spannend, wirklich? Ja. Ja, aber das ist halt eben auch, die Range ist halt viel grösser. Bei einer 10er-Skala hätte ich jetzt zum Beispiel 7 gesagt und 7 von 10 klingt gar nicht
ja, ich finde, man bräuchte halbe Sterne. Ja, die hätte ich so viel mal einfach gerne so noch einen halben Stern, weniger oder mehr gegeben. Einfach auch, um es so differenzieren, eben, gerade wenn ich daran denke, hey, in diesem Game habe ich irgendwie 3 von 5 gegeben, dann kann ich jetzt nicht auch 3 von 5 geben, ich muss 4 von 5, aber genau. 4 von 5 ist ein bisschen zu hoch, aber fuck it, ich mache 4 von 5, weil ich bin ja kein Unmensch.
Das ist mir genau da passiert. Ich habe Supergirl habe ich 3 von 5 gegeben. Ich habe gedacht, ja, ich habe dem jetzt nicht auch 3 von 5 gegeben, weil Spider-Man Brand New Day ist mindestens ein Stern besser als Supergirl. Und wenn ich jetzt Supergirl nicht im Nachhinein, sondern 2 von 5 abstufe, dann muss ich jetzt Spider-Man Brand New Day fast 4 von 5 geben. Aber für mich ist 4 von 5 dann wirklich, da muss ich schon ein bisschen gehypt aus dem Kino kommen. Warum bin ich nicht so gehypt gewesen? Ich habe vor ein paar Monaten, vor 2-3 Monaten, wo der erste Trailer rausgekommen ist zu Spider-Man Brand New Day, einen Absatz geschrieben, wo ich gesagt habe, mal schauen, ob das die Handlung wird. Da habe ich die Handlung wie so vorausgesagt, was etwa abgehen wird. Und im Film passiert wirklich, 80% läuft genauso ab, wie ich es vorausgesehen habe. Und das ist für mich dann so ein bisschen, es ist so eben die klassische Marvel-Formel, der klassische, du weißt einfach schon, was auf dich zukommt. Es hat dann für mich absolut fast nichts Überraschendes gegeben. Und das hat mich dann halt ein bisschen enttäuscht, weil ich gefunden habe, ja eben, also wenn ich fange im Film so gut kann voraussagen, dann ist das eigentlich, spricht das nicht unbedingt für den Film. Ja,
das Brand ist ein bisschen zu wenig kreativ. In dem Fall,
ist ein bisschen zu wenig kreativ. Du weißt einfach schon, am Anfang ist natürlich okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, 4-5 Jahre nach No Way Home. Der Spider-Man hat in No Way Home am Schluss quasi dafür gesorgt, dass die ganze Menschheit vergisst, dass der Peter Parker existiert. Quasi aus der Erinnerung von der Menschheit raus, weil im anderen Film noch vorher ist ja enthüllt worden, dass der Peter Parker der Spider-Man ist, die Welt hat erfahren, wer er ist. Das hat für einen Haufen Probleme gesorgt und auch dafür, dass quasi das Multiversum alle Bösewichte aus allen verschiedenen Multiversen haben quasi wollen ihn angreifen kommen und seine Kollegen und er gesagt hat, der einzige Weg, damit die ich liebe, in Sicherheit sind, ist, dass die Welt vergisst, dass der Peter Parker überhaupt existiert. Und das hat halt, das führt dazu, dass er jetzt seit 5 Jahren in New York ist. Er ist der Spider-Man, er ist dort der Volksheld, alle lieben ihn. Er tut einen Bösewicht nach dem anderen einsacken und sein Leben als Spider-Man funktioniert perfekt. Das Problem ist nur, sein Leben als Peter Parker nicht. Er ist einsam, er ist auf sich allein gestellt, niemand kennt ihn, hat keine Kollegen und das Einzige, was er irgendwie im Leben noch machen kann, ist einfach Spider-Man. Ich weiß nicht mal, mit was er sein Geld verdient. Im Film wird nie erklärt, wie er sein Geld verdient. Weder Pizzabote wie in Spider-Man 2, noch irgendwie Fotograf oder so. Er wohnt einfach in seinem Apartment, hat irgendwie eine mega krasse PC-Anlage, wo sogar mit so Roboter-Ärmli und AI, womit er die ganze Zeit redet und wo sein Spider-Man-Anzug baut. Aber woher er das Geld hat, um das alles irgendwie zu unterhalten, keine Ahnung.
Ich glaube, er wird von Samsung gesponsert.
Das kann sein. Es gibt ja tatsächlich die Promotion.
Die neue Werbung, dass er zu viele Smartphones kaputt macht und darum jetzt eins von Samsung braucht.
Genau, das Flipphone von Samsung. Ja, und es ist irgendwie genau das, oder? Du siehst ihn halt einfach in seinem Leben und er struggelt als Peter Parker und es gibt eine Montage nach der anderen, wie er irgendwie all die ganze Villain Gallery aus der Spider-Man-Comic-Ding festmacht, der Scorpion, der Boomerang-Man und so weiter. Und das ist so ein bisschen so, ja, es alles hat sich ein bisschen wie nach einem Downgrade angefühlt. Und trotzdem, es ist halt das, was Spider-Man braucht. Und eine Spider-Man-Story ist eigentlich immer der Peter Parker ist am Leiden. Ich glaube, Spider-Man ist auch ein bisschen wegen dem einer der beliebtesten Superhelden, weil in den Comics, er ist wie so, ich soll sagen, er ist kein Superheld. Der Peter Parker ist eigentlich immer am Leiden. Er bekommt nie das, was er will. Er hat immer das Nachsehen, weil alles, der Spider-Man, sein Superhelden-Dasein funkt einfach immer dazwischen und nimmt ihm Sachen weg und er muss immer wieder im grösseren Wohl seine persönliche seine Wünsche hindern tun, damit das kann aufgehen kann. Und das ist immer wieder so ein bisschen der Struggle und das funktioniert einfach und darum haben die Leute Peter Parker gern. Was aber Brand New Day definitiv hat, ist die geilste Action bis jetzt. Ich finde, es ist hure viel geile Spider-Man-Action drin. Er ist endlich mal, ich sag mal, in New York angekommen, so ein bisschen, wie man es auch aus der Comic kennt. Die Moves sind teilweise auch, habe ich das Gefühl, habe ich 1-1 aus den Spider-Man, die letzten Spider-Man-Games von Insomniac so gesehen. Da hat
er hat im Fall auch sehr viel extra so nachgestellt, wie es in den Comics auf der Titelseite und so ist. Das ist mega cool.
Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich finde, für den einzelnen Shot ist das mega cool, aber es ist wirklich alles innerhalb von einer Montage, wo einfach die wie so aneinandergereiht werden. Okay. Und ich finde irgendwie so, es bleibt nicht hängen, es ist so komisch, es fühlt sich wirklich so mega selbstreferenziell an, vor allem wenn du die Comics kennst und die berühmten Panels und du siehst die, das ist so derart selbstreferenziell, dass es mich wieder so ein bisschen wie aus der Immersion rausreißt, dass ich da eigentlich einen Film schaue, sondern ich denke, ah, das ist das Panel Nummer 1, das ist das Panel dort und so. Und ja, okay. Aber ja, da bin ich vielleicht einfach zu viel drin. Der Film hat auch lange ein bisschen Mühe, eben so ein bisschen zu handeln, was für eine Geschichte will ich eigentlich erzählen, weil er so viele Side- und Nebenquests hat die ganze Zeit. Und da ist noch etwas und dort muss ich noch etwas machen und da ist meine Krise und dort. Und irgendwie fokussiere dich mal auf eine Geschichte. Was ist eigentlich das, was du erzählen willst? Ich finde, dort ist Homecoming viel besser gewesen und auch, ich finde sogar Far From Home. Aber es kommt dann der Punkt, wo ich jetzt natürlich nicht spoilere, es ist etwa der Filmmitte, wo eine grosse Enthüllung kommt und ab dort findet der Film ein bisschen so seinen Fuß und weiss, aha, jetzt weiss ich, was mein Fokus ist, jetzt weiss ich auch, warum der Willen gewählt wurde, was das mit dem Spider-Man zu tun hat, was da die Parallele ist. Die ganzen Sidequests verschwinden, die Story fokussiert sich und dort hast du dann wirklich nochmal so die zweite Hälfte vom Film ist für mich dann mega, mega solid erzählt und genau so, wie der Film hätte von Anfang an sollen sein. Und für mich dann auch der Grund, warum ich am Schluss gesagt habe, also komm, ich gebe ihm gleich 4 von 5. Er braucht ein bisschen eine Weile. Für mich hat er wirklich ein bisschen zu lang gebraucht, weil es sind wirklich so 2 Filme in einem zusammengeklebt. Aber nachher in der zweiten Hälfte geht er recht ab. Und etwas anderes, was ich richtig, richtig gut gefunden habe, was mich mega besorgt hat vorher, ist der Punisher. Der Punisher ist in den Comics immer wieder mal einem Spider-Man über den Weg gelaufen, weil die natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Philosophien haben. Der Punisher ist einer, der eben auch so ein bisschen R-rated Hero ist, der ja auch auf einem Rachefeldzug ist und auch so weit über alle moralischen Grenzen geht und kompromisslos ist und sagt, hey, was nützt das, wenn ich heute einen Schurken ins Gefängnis tue, damit er morgen ausbricht und wieder mehr Leute umbringt, dann habe ich ja das Leben von diesen Menschen irgendwie auch auf meinem Gewissen, weil ich hätte ihn umbringen und damit das stoppen, aber wegen mir ist er jetzt wieder frei oder ist er eben nicht gefangen oder ist er eben nicht tot, sondern Gefängnis, wieder frei, bringt Menschen um. Das wiederholt sich der Zyklus. Also ich bringe die Leute einfach um und gut ist. Und das ist der Punisher.
Ein bisschen radikaler.
Ein bisschen radikaler, aber hat einen Punkt, oder?
Genau.
Und ich habe mir mega Sorgen gemacht, was passiert, wenn du den Punisher bei Spider-Man, bis jetzt eben bei Netflix, sowohl bei Daredevil Daredevil Born Again, das ist ja der Reboot, oder ich sage mal der Soft-Reboot von Daredevil im MCU, als auch vorher, wo es noch auf Netflix gelaufen ist, in Daredevil Staffel 2 und auch in der Punisher-Serie, ist er ein R-rated Held oder Superheld oder Schurke, was auch immer gewesen. Und dort ist er eben wirklich mega brutal gewesen. Und ihn jetzt in Spider-Man gesehen, du siehst gerade am Anfang in der Szene, in einer von seinen ersten Szenen, wo will er Motherfucker sagen und genau, wo er sagt Motherfucker, kommt so ein Spinnennetz vom Spider-Man aufs Maul geklebt, über so ein bisschen zum Maul verbieten und für mich so ein symbolischer Maulkorb für den ganzen Film, wo einfach sagt, ja, das ist jetzt die FSK 12 Version und ich dachte, ah, das funktioniert nicht beim Punisher, das kannst du nicht bringen. Aber ich muss sagen, die Chemie zwischen Tom Holland und dem John Bernthal, wo ja der Punisher spielt, ist so verdammt gut. Die zwei funktionieren zusammen. Jede Szene ist wirklich absolut. Vor allem, er hat ein bisschen mehr Screentime, als ich denke. Am Anfang dachte ich, er wird nur so einen kurzen Cameo haben, wie man ihn im Trailer sieht. Aber er hat dann doch ein bisschen mehr Screentime. Die haben dann doch ein bisschen eine Story miteinander. Also, wie das deutet, dass die schon länger eigentlich dass es eine ganze Vorgeschichte gibt zwischen den beiden, die jetzt im Film natürlich nicht erklärt wird. Aber es funktioniert hure gut und jede Szene, wo der Punisher drin ist, ist einfach besser und ich die ganze Zeit denke, also wenn das nur so der Vorgeschmack auf einen möglichen Buddy-Movie ist, so Spider-Man and Punisher, hey, den will ich sehen, den Film, auch wenn es FSK 12 ist, aber den Film will ich sehen, die zwei
hast
sind
du
so
die Punisher-Serie geschaut und muss man die so voll durchsehen? Ich habe gelesen, man müsse ein bisschen schauen, dass man Referenzen versteht, aber nicht für um den Film zu verstehen.
Nein, also eben, Punisher-Serie, also du musst, ich sage mal, die Geschichte von Punisher ist, dass er ein Ex-Militär, glaube ich, also ein ziemlich krass ausgebildeter Typ, mit Familie, Frau und Kind und die werden dann in einer Schiesserei quasi umgebracht. Ich darf es jetzt nicht spoilern, ich darf nicht zu viel sagen, ich sage mal einfach, seine Familie stirbt unter tragischen Umständen und das ist das, was halt der Punisher oder der Frank Castle eben so völlig in dem Mindset rein tut, so à la, ich habe alles verloren, was mich irgendwie gut gemacht hat und was mich auf dem Boden von der Welt, was mich noch vernünftig hält, ist jetzt weg. Ich bin jetzt komplett unhinged, voller Wut, voller Reue und alle, die etwas Böses gemacht haben, müssen jetzt einfach leiden. Und darum nennt er sich auch der Punisher. Er bestraft die Leute und er ist da nicht, um die Leute irgendwie ein bisschen so wieder zurück zum Guten zu führen oder ins Gefängnis zu stecken, sondern die werden knallhart, so Judge Dredd-mäßig, die werden jetzt einfach knallhart niedergemäht. Ja, das ist ein bisschen so, er hat eigentlich eine sehr, sehr tragische Background-Story, die im Film jetzt da natürlich kaum erklärt und ganz, ganz kurz angedeutet wird, aber sagen wir mal, er ist eigentlich ein sehr, sehr gebrochen. Ich fände eigentlich fast Daredevil Born Again ist eigentlich fast eher das, was man gesehen haben müsste, zum seinen Charakter. Aber es muss auch nicht sein. Es funktioniert auch so. Genau, ja. Also für mich, die zwei zusammen haben absolut genial funktioniert. Und, ja.
Geil, haben wir zuerst gerade in The Odyssey
zusammen. Ja, eben, genau. Die sind erst gerade in The Odyssey auch noch zusammen vor der Kamera gestanden und dann kurz darauf ab, da jetzt auch noch in Spider-Man und du merkst auch in der Behind the
Scenes. Also ist Odyssey eigentlich der gleiche Cast wie Spider-Man?
Ja, also fast.
Das
spielt im MCU.
Nein. The Odyssey ist ein Prequel von Dune.
Also, genau, stimmt. Dort ist ja auch.
Weil der Paul so Atreides, der Paul Atreides ist ja eigentlich ein weit Nachfahren vom Agamemnon. Und weil Agamemnon ist ja der Sohn of Atreus. Und Atreides heisst wortwörtlich von Atreides abstammend. Also das ist
so ein Mindfuck alles. Wir leben also eigentlich selber im Multiversum.
genau. Wir sind im Dune-Multiversum. Alle zusammen. Ja, Spider-Man Brand New Day. Film hat ein bisschen mehr Potenzial gehabt. Am Schluss findet er aber trotzdem noch seinen Groove. 4 von 5 Sternen. Absolut sehenswert. Aber für mich nicht der beste Spider-Man-Film. Da gibt es schon noch. Vor allem die ersten zwei mit dem Tobey Maguire. Finde ich immer noch für mich Peak Spider-Man. Wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Ja, sehr gut. Dann haben wir den Big Screen auch abgehackt. Jetzt haben wir noch ein Marvel-Thema in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Jawohl, Tobi. FZL Ois, du hast Marvel Token gamed und gesagt, das wäre das Game, das für mich ist.
Es ist super, ja. Und lustig, dass ich ein Marvel-Thema reinbringe, das schon so lange nicht mehr im MCU drin ist. aber ich werde immer wieder erinnert anhand von so Spielen, dass ich eigentlich Superhelden und so finde ich eigentlich super. Wirklich finde ich immer noch spannend. Ich habe so das wieder gemerkt, als ich Invincible geschaut habe. Und wirklich gefunden, hey, eine von der besten Serien, die ich je gesehen habe. Aber was mir einfach anstrengend ist, die Fülle an Material, was es gibt im MCU und irgendwie die Verpflichtung zu spüren, dass ich alles muss konsumieren und darum habe ich irgendwann abgehängt. Aber eben, so Projekte wie Marvel, Talk on Fighting Souls bringen mich dann immer wieder so ein bisschen in die Marvel-Welt oder Superhelden-Welt. Es ist ein Fighting-Game, wo am 6. August für PS5 und PC rauskommt. Es wird auch published von den PlayStation Studios. Also ist es ein PS5-Exklusivspiel, aber weil es Multiplayer ist, kommt es auf PC raus. Entwickelt wird es von Arc System Works. Das ist ein japanischer Entwickler. Und die sind bekannt für so mega anspruchsvolle und technische 2D-Fighting-Games, wo halt so in der Fighting-Game-Community auf mega hohem Niveau gespielt werden, wo sehr viele Mechaniken drin haben, wo du so richtig kannst reinfuchsen. Und wenn du dort dann abends zuschaust, denkst du, what the fuck, man, wie kann ein Mensch so Kombos abliefern in einem Spiel? Das ist wirklich unmenschlich. Die haben zum Beispiel Guilty Gear haben sie gemacht, für die, die es kennen, BlazBlue oder Dragon Ball FighterZ haben sie gemacht. Also sie sind recht bekannt in der Szene und vor allem eben für Leute, die so ein bisschen die japanischen Fighting Games geil finden, ist es so eine von den besten Entwicklerbuden, die es gibt. Und die haben sich jetzt an Marvel probiert. Und das Geile finde ich, das Grundkonzept ist so ein bisschen, was wäre, wenn Marvel ein Anime wäre.
Und
alle Charaktere sind neu interpretiert worden, so ein bisschen im Anime-Stil. Das finde ich mega geil. Das ist schon ein visueller, mega frischer Ansatz, wenn so irgendwie halt Spider-Man oder Captain America sogar hat.
Ja.
In einem japanischen Anime-Stil siehst. Und ich würde es jedem empfehlen, das Game auf Japanisch zu spielen. Du hast die Option, du hast auch englische Voice-Overs natürlich, aber du hast auch japanische Voice-Overs. Und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so eine geilen, absurden Unterton. Irgendwie. Wir halt eben spezifisch so Charaktere wie der Captain America oder der Iron Man, wo du einfach so verbindest mit amerikanischen Dings, wenn die eigentlich auf Japanisch rumfluchen. Das ist sehr lustig.
Sehr, sehr Baka!
Geil. Ja, genau.
Nani!
Ja, genau, so mit dem typischen übertriebenen Anime-Voice-Over, oh, so halb geschrauen und wütend und so. Sehr, sehr lustig.
Oh, wie geil.
Genau. Und die haben es angespielt. Über das Wochenende hat es eine Open Beta gegeben, wo sie 3 Tage lang hast können spielen konnten. Um so ein bisschen Feedback zu geben am Entwicklerteam vor dem Launch, dass dann der Launch technisch super verläuft. Und ich habe die Open Beta jetzt gespielt. Und freue mich jetzt wirklich auf den 6. August, wenn das rauskommt. Ich bin Fighting Games bin ich eigentlich auch schon mega lang draussen. Ich weiß nicht, seid ihr, habt ihr mal in der Vergangenheit irgendwie so Zeug gespielt?
Also so die zweite Sache habe ich vor allem früher noch gespielt, so auf der PlayStation 2 oder so.
Ich habe mal das Dragon Ball Z-Spiel auf der PlayStation 1 noch.
Ah, geil. Okay. Ja, früher eben auch Tekken habe ich mega gerne gespielt.
Ja, genau, Tekken habe ich geliebt. Ja,
oder Soul Calibur habe ich auf dem Gamecube gespielt. Aber das ist alles schon mega lang her. Ja. Von dem her bin ich auch schon mega weit weg von diesen ganzen Fighting-Game-Dings. Und habe so ein bisschen Angst gehabt, in das reinzusteigen, weil es ist immer eine mega grosse Einstiegshürde. Du hast einerseits so viele Moves, die du lernen musst, und so viele Charaktere, die unterschiedliche Moves haben, und bis du gut bist und Spass daran hast, geht es halt wirklich ein Zeitchen. Das Gleiche ist hier auch, du musst, das Tutorial habe ich zum Beispiel 2-mal durchgemacht, einfach weil es so overwhelming ist, weißt du, sagt er so, hey, look, das sind Basic Commands, die du hast, das sind Kombos, die du kannst machen, das sind die verschiedenen Charaktere, die spezielle Sachen haben, und du kannst dir nicht alles merken das erste Mal. Vor allem, wenn du schon eine Zeit lang draussen bist aus dem ganzen Universum von Fighting Games. Oder? Mhm. Also Sachen für Leute, die es wahrscheinlich regelmäßig spielen, das Blockst mit hinten gehen, ist für mich wie nicht mehr logisch gewesen, weil ich schon so lange kein Fighting Game gespielt habe, wie in anderen Games blockst du halt mit einem Knopf, oder? Zum irgendwie Schläge abwehren oder so.
Ja.
Und die blockst du, indem du hingern gehst. Und für Fighting Games ist es etwas ganz Normales, aber es sind so kleine Sachen, die ich dann mega lange brauche, um es irgendwie verinnerlichen. Aber das Tutorial ist gut gemacht, es ist ein gutes Onboarding, und nachher habe ich natürlich ein Online-Match probiert und aufs Dach bekommen. Übelst aufs Dach bekommen, aber ich hatte auch einen Spass daran, weil es sieht echt visuell so schön aus. Es ist einfach wirklich so bunt. Und eben der Anime-Stil ist nicht nur auf die Charaktere bezogen, sondern auch auf die Hintergründe, die du siehst. Es sieht wirklich alles aus, als wäre das aus einem Anime entsprungen.
So geil.
Und hat wirklich so eine frische Interpretation von dem Ursprungsmaterial, das ich so noch nie gesehen habe. Es geht sicher schon mal gegen so Crossover, Marvel und Anime, oder Luca?
Hey, also ich habe es wahrscheinlich nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen im Fall. Also, okay. Wahrscheinlich schon, aber ich könnte jetzt gar keinen spontan aus dem Ärmel schiessen. Also,
okay. Aber der wäre es für dich wahrscheinlich auch frisch, wenn du das mal würdest dir schauen.
Ich finde gerade den Engel mit dem Anime finde ich wirklich extrem geil. Also, das klingt mega. Das würde ich nur schon wegen dem würde ich es wirklich unbedingt mal ausprobieren. Auch wenn ich sonst nicht mehr so in Fighting Games drin bin. Aber das allein ist schon. Das ist schon ein huere geiler Engel, finde ich. Mega
und dann gibt es noch einen Story-Modus.
Gerade wollte ich fragen, ja.
Genau.
Wie sieht es mit Story aus?
Geht es eben zum Glück auch für alle, die zu schlecht sind für Online-Dings. Wir wollen den Beta sogar auch ausprobieren. Habe ich aber nicht allzu viel gemacht, weil da kann ich dann eher spielen, wenn es da draußen ist, sondern so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand online spielen. Aber Story-Modus sieht mega vielversprechend aus. Es wird wie verschiedene Storys geben, die du kannst spielen, wo verschiedene Teams verfolgen innerhalb von dem Marvel Tokon Fighting Souls Universum. Und Teams, es sind immer 4 Teams, weil es ist im Grunde genommen ist ein Tag Fighter. Und das Konzept bei Tag Fighter ist, dass nie irgendwie ein Duell 1 gegen 1 hast, sondern halt immer ein Team-Duell, wo mehrere gegeneinander kämpfen, wo du immer einwechseln, je nachdem, wie es strategisch Sinn macht. Und Marvel Tokon, das Spezielle hier ist, dass es ein 4 gegen 4 Tag Fighter ist. Und bisher war so der Standard, dass du so 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 hast. Und sie sagen, jetzt haben wir einen Schritt weiter und machen es nochmal komplizierter und wir machen 4 gegen 4.
Und im Multiplayer hast du dann 4 gegen 4, wo auch so wirklich jeder seinen Held spielt, oder?
Genau, also du wählst dein Team aus 4 aus und du schaust dann halt, dass du irgendeine sinnvolle Kombination hast. Das heisst, du schaust, dass du vielleicht irgendwie schaust dann den Character Roster durch, um ein gutes Beispiel zu bringen. Der Wolverine, der halt ein guter Charakter ist, der in Nahkampf geht. Dass du einen hast und dann wählst du vielleicht noch den Spider-Man aus, der aus der Ferne angreifen kann mit seinen Spinnennetzen. So eine gute Mischung hast zwischen allem. Dass strategisch kannst du reagieren auf das, was der Gegner einwechselt, sozusagen. Ja. Und dann ist es nicht so, dass alle 4 gleichzeitig gegeneinander kämpfen, sondern es ist eben mit Einwechseln und mit Eintagen. Das heisst, du kannst jemanden angreifen und während du angreifst, kannst du den nächsten Charakter einwechseln. Und dann gibt es Spezialangriffe, wo du Speziallisten musst füllen, wo dann alle 4 gleichzeitig angreifen für eine kurze Zeit. Also es ist absolutes Chaos und eben das Hin- und Herwechseln, es passiert so viel auf dem Bildschirm. Aber ich habe nach einem Zeitchen habe ich es wirklich geschafft, so ein bisschen eine Ordnung in diesem Chaos zu sehen und habe erste Matches können gewinnen. Und im Story-Modus, das ist, glaube ich, das, was die meisten Neulinge, die ich würde empfehlen würde, wenn sie da einsteigen, zum ersten Mal den machen, weil der führt die ganz langsam an die Mechaniken nochmal her und dann gibt die Chance, in einfacheren Kämpfen die Moves zu üben, zu blocken zu üben, zu einwechseln zu üben. Und eben, er ist verpackt in eine mega schöne, also ist mega schön präsentiert. Es ist so eine Mischung zwischen Zwischensequenzen, also vorgerenderte Zwischensequenzen, eben in dem Anime-Stil. Und zwischendurch gibt es aber dann so leicht animierte Comic-Panels, die sich aufbauen. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist so wie ein Panel wird so gross aufgebaut mit Sprechblasen, aber alles vertont, oder? Und dann wird es klein und das nächste Panel kommt und baut sich so langsam auf, also so minimal animiert, aber es sieht hure gut aus, es ist ein mega, mega schöner Stil. Und dann gibt es einen Kampf und dann gibt es wieder eine schöne Zwischensequenz, wieder ein Kampf und dann wieder so ein Panel-Zwischensequenz. Und ich bin gespannt, wie tief, dass der Story-Modus dann wirklich ist und wie viel es dort zu entdecken gibt. Aber so die erste halbe Stunde, die ich gespielt habe, war mega vielversprechend gewesen. Also, ich glaube, schon für Leute, die jetzt eben nicht online spielen und vor allem das als Singleplayer-Spiel erfahren, wird es genug Fleisch noch geben. Und dann wird es noch irgendeinen Arcade-Modus geben für Singleplayer. Also, ich glaube, da haben sie schon geschaut, dass das zugänglich ist für alle Leute und dass man nicht unbedingt so kompetitive Ambitionen muss haben, zum Spass daran haben.
Hey, du hast mich sehr, sehr cool. Mega Bock gemacht auf das Game. Ja. Du hast mich mega Bock gemacht auf das Game. Eigentlich hast du mich schon gehabt bei Marvel im Anime-Stil.
Das lernt immer schon, gell?
You had me at Anime.
Hey, ich habe dann auch das Zweite, wenn man so daheim auf dem Sofa hockt gegeneinander. Fighten? Oder gibt es nur online gegeneinander?
Ziemlich sicher. Also,
ja, fast.
Ja, ich habe es jetzt nicht irgendwo schriftlich vor mir, aber es gibt keinen Grund, wieso das nicht sollte funktionieren.
Ja, weil das ist so der Hauptgrund, warum ich vorhin noch Tekken und so gespielt habe.
Genau. Ja. Du brauchst ja nicht einmal Splitscreen, oder, weil es ein 2D-Fighter ist.
Genau.
Du brauchst einen zweiten Controller und that's it. Ja, voll, das stelle mir hure lustig vor.
Ja. Falls du mal wieder im Büro musst testen oder so.
wenn wir das Spiel testen, dann müsste ich die PS5 mitnehmen, das ist schon ein bisschen mühsam. Mit der Switch ist es ja alles gäbig, die kannst du ins Büro nehmen, anschließen, aber PS5 ins Büro nehmen.
Wir brauchen den Büro-PS5.
Den Büro-PS, ja genau.
Genau, komm, das wäre doch eine gute Gelegenheit zu einem Büro-PS5.
Büro-Fernsehen, Büro-PS5.
Ich brauche mal eine Büro-Gaming-Ecke, irgend so eine Sitzungszimmer, wo man ummodeln
kann. Da wäre ich sofort dabei, ja. Und hey, allgemein, PlayStation-Nutzer können sich übrigens auch im September dann auf das nächste Marvel-Game freuen. Da kommt nämlich Wolverine raus.
Ja, stimmt!
Hast du das auf dem Schirm, Luca?
Ja.
Auf das freue ich mich noch mehr. Das wird ganz, ganz geil werden. Vom gleichen Entwicklerstudio, wo die Spider-Man-Games gemacht hat. Und wenn wir es vorhin von R-Rated und so hatten, finde ich auch recht lustig. Die Spider-Man-Games waren ja mega brav. Spidey bringt ja nie Leute um, oder? Er ist immer, tut sie immer in seinem Spinnennetz versorgen und wartet, dass die Polizei kommt und so.
Genau.
Und Trailer von Wolverine bis jetzt sind so übertrieben brutal. Wirklich jedem, jeden Gegner, den er kämpft, er rammt ihm seine hure Klauen durch den Kopf und Blut spritzt überall. Und so. Also ist so das komplette
Gegenteil. Nach jedem Fight ist er Blut überströmt und seine Klinge muss er zwischendurch wieder vom Blut frei machen und so Zeug.
Domi wird jetzt wieder als wunderschön bezeichnet. Ästhetisch wertvoll.
Ich finde so brutale Games braucht es ab und zu. Der
Tarantino hat Blut auch schon als Kunstmittel eingesetzt. Das ist Kunst. Das ist
aber Token Fighting Souls überhaupt nicht brutal. Gar kein Blut und so. Das ist R-rated. Was ist 12er?
PG-13.
PG-13 heißt es.
Genau. Geil, hey, mega, mega geil, tönt super. Jetzt haben wir doch auch wieder fast eine Stunde gefüllt mit Marvel-Material. Domi hat ja heute Morgen noch angekündigt, es wird der kürzeste Podcast aller Zeiten, 20 Minuten oder so.
Und dann eskaliert es.
Dann eskaliert es wie immer, aber so soll es ja auch sein. Danke euch vielmals fürs Mitmachen und danke euch da außen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu fest gelangweilt mit Marvel oder mal ein bisschen eine neue. Ich sage mal, ein schönes Thema. Vielleicht könnt ihr uns auch sagen, ob euch das gefallen hat, mal so einen monothematischen Podcast zwischendurch, mal, wenn es sich lohnt. Das nächste Mal dann, wie gesagt, über den Tom Hanks und...
Und Pokémon und Tom Cruise.
Tom Cruise, Pokémon und alles. Oder was auch sonst. Falls ihr noch irgendwie Themenvorschläge und Wünsche habt, sagt es uns doch bis dahin. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ciao zusammen!
Tschüss!